Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüße herzlich Angela Gutzeit. In den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts reiste der amerikanische Autor Thomas Wolfe sechsmal nach und durch Deutschland. Seine Beobachtungen waren für die damaligen Zeitgenossen wahrlich nicht immer schmeichelhaft. Kähne voll großer, fetter Fresser und Säufer registrierte er zum Beispiel während einer Rheintour. Wolfe liebte Land und Leute trotzdem. Wie diese zunächst unerschütterliche Liebe wieder verschwand, davon soll später die Rede sein. Eine Deutschlandreise in sechs Etappen, so ist das Buch des Amerikaners betitelt. Auf Erden sind wir kurz grandios. Mit diesem Roman debütierte 2016 der junge Amerikaner Ocean Vuong als Erzähler. Es war das Buch der Saison in den USA. In dem autofiktionalen Erzählwerk geht es um die Ausweglosigkeit eines jungen Einwanderers, sich aus der Klammer von Herkunft, Klasse und Sexualnorm zu befreien. Der 1988 in Saigon geborene Vuong kam im Alter von 2 Jahren mit seiner Familie nach Connecticut, wo er unter ärmlichsten Verhältnissen aufwuchs. Trotzdem schaffte er es später unter anderem bei Ben Lerner englische Literatur zu studieren. 2010, mit 22 Jahren, veröffentlichte Vuong seine ersten Gedichte, die sofort großes Aufsehen erregten. Hier fand ein junger Autor aus Vietnam eine ungewöhnlich eindringliche Sprache für seine Wahrnehmung der amerikanischen Lebensweise, aber auch für sein Außenseitertum und sein Schwulsein. Nun liegen Gedichte von Ocean Vuong in einer zweisprachigen Ausgabe unter dem Titel »Nachthimmel mit Austrittswunden« vor. Dorothea Diekmann stellt den Band vor.
Der Satz von Arthur Rimbaud, »Ich ist ein anderer«, prägt eine poetische Grundformel. »Je est un autre«, dieses Paradox, dem sich selbst die Grammatik beugen muss, markiert den Urimpuls aller gestaltenden Tätigkeit in einem Riss zwischen Sein und Sprache, Gefühl und Ausdruck, Körper und Kultur, Welt und Wahrnehmung, Ich und Nicht-Ich. Wenn aus der Andersheit Erkenntnis entsteht, dann schöpft der junge vietnamesisch-amerikanische Schriftsteller Ocean Vuong aus vielen Quellen. Eine ist die gespaltene Identität des Einwandererkindes. Sie manifestiert sich schon in seinem Vornamen, den er einmal so erklärte.
Als wir in die USA kamen, entschied meine Mutter, mir einen neuen Namen zu geben, um ihre Unabhängigkeit von ihrem geschiedenen Mann zu bekräftigen. Später erzählte sie mir, sie habe Ocean gewählt, weil wir wie der Pazifische Ozean weder in den Vereinigten Staaten noch in Vietnam zu Hause sind.
Aus dieser und anderen Quellen, seiner schwulen Sexualität, dem Aufwachsen in der illiteraten Working Class und einem doppelt gebrochenen Verhältnis zur Sprache, gewinnt Vuongs Roman »Auf Erden sind wir kurz grandios« ein Leuchtsignal in der amerikanischen und hiesigen Literatur des vergangenen Jahres seine außergewöhnliche poetische Kraft. 3 Jahre zuvor war der erste große Gedichtband des jungen Lyrikers erschienen. Nun enthüllt die deutsche Fassung »Nachthimmel mit Austrittswunden« eine Fülle von Parallelen zum Roman. Dieser hat die Form eines Briefes an die Mutter, die ihn nie wird lesen können. In den Gedichten dominiert dagegen die Figur des fernen Vaters. Er präfiguriert das männliche Wunschziel, Spiegelung, Bedrohung und Vereinigung.
»Wie jeder gute Sohn ziehe ich meinen Vater aus dem Wasser«, schleife ihn an den Haaren durch weißen Sand. Ich knie bei ihm, zu sehen, wie tief ich sinken mag. Erkennst du mich, Bar? Doch die Antwort bleibt aus. Die Antwort ist das Einschussloch in seinem Rücken, das überfließt von Meerwasser. Das Gesicht nicht meines, doch eins, das ich tragen werde, wenn ich all meine Geliebten zur Nacht küsse. So auch versiegele ich meines Vaters Lippen mit meinen, und mache mich an die getreue Arbeit des Ertrinkens.
Telemach ist der Titel dieser Begegnung des Sohns mit dem gestrandeten Kriegsheimkehrer Odysseus. Er birgt den toten Vater und besiegelt mit dem Kuss das Versprechen, ihm nachzufolgen. In der Arbeit des Ertrinkens verbindet sich die Versenkung in der Liebe mit dem Schreiben, von dem es im Roman heißt:
Das ist Schreiben. So tief herunterzugehen, dass die Welt einen gnädigen neuen Blickwinkel offenbart.
Doch das Wasser fließt aus einer Schusswunde, denn vor der Odyssee liegt die Ilias, wie der Vietnamkrieg vor der Flucht der Eltern. Der Krieg, in dem das brennende Saigon zum brennenden Troja wird, durchzieht die Gedichte zugleich mit der Liebe. Denn der tiefste Riss in Wongs Biografie ist die Gleichursprünglichkeit von Liebe und Krieg. Sein Leben verdankt er der Beziehung zwischen seiner Großmutter und einem amerikanischen GI. Keine Bomben, keine Familie, kein Ich. Und so verschränken sich die Bilder. Im Gedicht »Trojaner« tanzt ein Junge im flammendroten Kleid seiner Mutter. Ein Liebesgedicht heißt »Brandstifter«, ein anderes ist einem Männerpaar gewidmet, das in Dallas einem schwulenfeindlichen Brandanschlag zum Opfer fiel. Ein Liebesakt der Eltern findet in einem Bombenkrater statt. Die Zunge, zugleich Inbild des Eros und der bezeugenden Sprache, ist mal ein Messer, mal ein brennendes Streichholz. Nicht nur das Feuer, sondern auch das Gewehr wird zum erotischen Sinnbild.
Ich halte den Revolver und frage mich, ob ein Einschuss in der Nacht ein Loch so weit wie der Morgen machen würde. Und wenn ich hindurchblicke, sehe ich einen Mann auf den Knien am Bett des Jungen, als er seine Arme um die milchblauen Schultern des Jungen schlingt. Der tut so, als schliefe er, da sein Vater ihn zu fest umschließt. Wie der Lauf sich auf den Himmel gerichtet, um die Kugel schließen muss, damit sie spricht.
Doch das bedeutet keine Analogie zwischen Krieg und Liebe. In einem Interview sagte Ocean Vuong, beim Schreiben interessiere ihn weniger der Zorn als das, was ihm folge, nämlich Care, die Sorge um Heilung. Im Gedicht Anapha als Bewältigungsstrategie lässt er einen toten Freund im wiederholten er stirbt, wieder auferstehen. Ein anderes nimmt eine Szene des Romans vorweg, in der die Mutter, Angestellte in einem Nagelstudio, die Phantomwade einer beinamputierten Frau massiert.
Ihre Beinprothese auf dem Nachttisch. Das Klick-Klack, wenn sie bis zum Rand vollläuft. Und wie hätte ich wissen sollen, dass ich mit Aufsetzen dieses Stifts auf Papier uns Mal um Mal vor Auslöschung bewahrte. Tinte in die Form einer Frauenwade gegossen.
Wie der Vater Mann das Begehren, so verkörpert die Mutter Frau die Sprache. Sie, die Analphabetin, hat mit anderen weiblichen Verwandten dem Flüchtlingskind den Zugang zur Sprache eröffnet. Es fand in den in einfachem Vietnamesisch erzählten Geschichten ein und sei es brennendes Zuhause. Durch die Mutter werden die Worte lebendig, wie in Die Gabe, wo ihr der Sohn das Alphabet beibringt und eine ihrer Haarsträhnen von der Form eines Buchstabens aufs Papier fällt, sodass diese lebte ohne einen Laut, wie ein Wort, ich höre es noch. Zum Vater gehören die Augen und die Hände, der Mund ist Erbe der Mutter. In dem Trostgedicht »Eines Tages werde ich Ocean Vuong lieben« heißt es:
Du batest um eine zweite Chance und bekamst den Mund, dich auszuleeren.
Vuongs Sprache ist zugleich üppig und diszipliniert in ihren starken Bildern und Metamorphosen, den Verweisen von Homer bis Rilke, Traditionen, die darüber hinwegtäuschen können, dass er keineswegs immer einen gehobenen Ton anschlägt. Leider geschieht in der Übersetzung durchweg genau dies. Aus »listen« wird »erlauschen«, aus »hear« »vernehmen«, aus »smell« »wittern«, aus »make« gar »schmieden«. Dazu passt, dass die unübersetzbare Assonanz von »say amen«, »say amend«, also etwa »ändern«, »abändern«, mit einem pathetischen »sag amen«, »sag erbarmen« wiedergegeben wird. Oder die grobe Fehlleistung, das Wort für die Sprache »American« mit »Englisch« zu übersetzen. Vuongs Amerikanisch ist ungleich variabler als die deutsche Version. Das zeigt auch die Formenvielfalt seiner Gedichte, von Notizbuchfragmenten über das Haibun bis zu einem nur aus Anmerkungen bestehenden Gedicht. Dabei ist Vuong alles andere als ein Konstruktivist und Sprachspieler. Für seine Lyrik gilt, was er in »Auf Erden sind wir kurz grandios« so formulierte.
Ist das vielleicht Kunst? Wenn man berührt wird und glaubt, dieses Gefühl gehöre einem selbst, wenn es doch eigentlich jemand anders war, der uns durch sein Verlangen findet.
Ocean Vuong, sein Gedichtband Nachthimmel mit Austrittswunde, ist in einer zweisprachigen Ausgabe bei Hansa erschienen. 232 Seiten, 19 Euro. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch besorgte Ann-Christine Mittag und unsere Rezensentin war Dorothea Diekmann. Wie erhellend es sein kann, wenn die eigene Gesellschaft und Kultur aus einem distanzierten Blickwinkel beschrieben wird, dafür lassen sich viele Beispiele in der Literatur finden. Ein Beispiel, das wir herausgreifen wollen, sind die Texte von Thomas Wolfe über Deutschland. Thomas Wolfe ist übrigens nicht mit Tom Wolfe, dem Verfasser des Romans Fegefeuer der Eitelkeiten und Mitbegründer des New Journalism, zu verwechseln. Thomas Wolfe also wurde im Jahr 1900 in North Carolina geboren. Er kam aus einfachsten Verhältnissen, schaffte es aber bis Harvard, war in New York als Dozent tätig, entschied sich dann aber für eine Existenz als freier Autor. Der Roman Schau heimwärts, Engel gehört zu seinen größten Erfolgen. Zwischen 1926 und 1936 bereiste Thomas Wolfe Deutschland und war begeistert. Der Nationalsozialismus bereitete dieser Begeisterung aber schließlich ein Ende. Thomas Wolfe starb 1938 mit nur 37 Jahren. Wolfes Texte im Band Eine Deutschlandreise in 6 Etappen stellt ihn Ulrich Rüdenauer vor.
Die Faszinationskraft ist gewaltig und zunächst gar nicht so recht zu erklären. Als der Amerikaner Thomas Wolfe 1926 erstmals nach Deutschland reist, ins Land seiner Vorfahren, fühlt er sich merkwürdig angezogen und zugleich abgeschreckt. Seine Idiosynkrasien melden sich unverblümt zu Wort. Manchmal steigern sie sich zu einem wahren Ekel, wenn es um Äußerlichkeiten geht.
Der rasierte Schädel eines Hunnen scheint oberhalb seines Nackens abgesägt und passgenau aufgesetzt worden zu sein, der gezahnten Speckfalten wegen.
Und auch ein Jahr später sticht ihm die Physiognomie des teutonischen Mannes böse ins Auge, wie er in einem Brief berichtet.
Es gibt eine Sorte Deutsche, junge Herren mit Duellnarben im Gesicht und ältere mit rasierten Kugelköpfen, Schweinsäuglein und drei Wülsten über dem Kragen hinten, die ich wirklich, wirklich nicht mag.
1928, in einem Kölner Café sitzend, tauchen sie wieder auf, diese Figuren wie aus einer Zeichnung von Georges Grosz.
Neben mir die schrecklichen Fresssäcke. Die Deutschen in ihrer unerfreulichsten Erscheinungsform, die speckige, bebrillte Frau, die die ganze Zeit ernsthaft lachte über die Witze eines riesigen Fettwansts, ohne Kragen, mit grellem Schlips.
Aber nach und nach überwiegt doch die Zuneigung für dieses merkwürdige Volk, das der junge amerikanische Autor in der Zwischenkriegszeit kennenlernt.
Meine Hochachtung und Sympathie für die Deutschen wächst. Für die glatzköpfigen, schweren Kolosse unter ihnen werde ich mich zwar nie erwärmen, aber die armen, einfachen Leute finde ich ausgesprochen ehrlich und freimütig.
Es ist eine nicht ganz konfliktfreie Liebesgeschichte, von der wir da lesen, mit allen Höhen und Tiefen, die eine Liebe so durchläuft. Thomas Wolfe, der zwischen 1926 und 1936 Deutschland 6-mal besucht und zusammengerechnet 8 Monate im Land verbringt, ist auf seltsame Weise eingenommen und berührt von den Landschaften und Menschen, auf die er dort stößt. Nicht, dass er, was er vorfindet, immer begreifen könnte, aber verstehen will er es doch unbedingt, das wahre Deutschland.
Da ist einerseits diese rohe, bierselige Menge und andererseits frage ich mich, ob es in irgendeinem anderen europäischen Volk mehr Geistesgröße gibt als in diesem.
Zwischen diesen beiden Polen, dem Rohen und dem Geistigen, bewegt auch er sich auf seiner Grand Tour d'Allemagne. Immer wieder notiert er, was er in den Schaufensterauslagen der Buchhandlungen entdeckt. Er besucht das Goethehaus in Frankfurt. Und ausgerechnet dort stolpert ihm der damals schon berühmte James Joyce über den Weg. Es kommt sogar zu einem kurzen, belanglosen Dialog.
Er wollte nett sein, und ich erstarrte in Ehrfurcht vor ihm.
Thomas Wolfe besucht Museen. Er ist beeindruckt von den mittelalterlich geprägten Städten und von den hübschen Mädchen. Er kommt viel herum, logiert in Stuttgart und München, Köln und Mainz, Oberammergau und Freiburg, Leipzig und Berlin. In späteren Jahren, als sein erster Roman Schau heimwärts, Engel 1932 in Deutschland ein großer Erfolg ist, wird er in intellektuellen Kreisen herumgereicht wie eine Berühmtheit und von seinem Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowohlt fürstlich hofiert. Es sind vielfältigste Eindrücke, die er verarbeiten muss. Immer wieder streut er in seine Aufzeichnungen deutsche Wörter ein. Nicht immer ganz korrekt, aber charmant und entlarvend, wie es übrigens auch Samuel Beckett getan hat in seinen Deutschland-Tagebüchern. Ach Gott, liest man da, oder Gansbraten, Frauleins natürlich, und auch mal ein Monsterkompositum wie Bahnhofsplatz Bauarbeiten Gesellschaft Verein. Dem Rohen wird er nicht nur ansichtig, er lernt es am eigenen Leib bei einem Oktoberfestbesuch kennen. Sturzbetrunken gerät er in eine Schlägerei, die etwas Archaisches in ihm freisetzt. Es ist fast, als würde er in diesem Moment all die Wut, die in diesem Land schlummert, nicht nur provozieren, sondern im Rausch auch in sich selbst zum ersten Mal wahrnehmen. Ungefährlich ist das nicht. Ein Bierkrug zerschellt am Dickkopf des körperlich imposanten Thomas Wolfe.
München hat mich beinahe umgebracht. Es hat mir den Kopf mit Narben übersät, die Nase gebrochen und mich zu guter Letzt in 10 elenden Sekunden auch noch mit einer mörderischen Erkältung geschlagen, die mir wie Feuer in den Nasenflügeln brannte und dann wie ein saurer Kloß im Hals stecken blieb.
Der Literaturwissenschaftler Oliver Lubrich hat die verschiedenen literarischen Zeugnisse von Wolfs Deutschlandreisen nun in einem schönen, abwechslungsreichen Band zusammengestellt. Notizen, Postkarten, Briefe und fiktionale Erzählungen wechseln sich ab und kommentieren sich gegenseitig. Was oftmals grob und in Eile von Wolf ins Notizbuch geschrieben wird, arbeitet er in langen Briefen etwa an seine Geliebte und Förderin Aline Bernstein oder seinen Freund und Lektor Maxwell E. Perkins aus. Die dritte Stufe der Verarbeitung, ein langer Zeitschriftenartikel und 3 Novellen. Vor allem die letzte dieser Geschichten mit dem Titel »Nun will ich Ihnen was sagen« ist bedeutsam. Nicht nur, weil sie in leicht veränderter Form in seinen Roman »Es führt keinen Weg zurück« Eingang gefunden hat, sondern auch, weil sie einen Wandel in Thomas Wolfes Verhältnis zu Deutschland markiert. Das war noch Mitte der 30er relativ ungebrochen. Zugleich sieht er ja durchaus, dass sich etwas sehr Unheilvolles zusammenbraut. Einmal bemerkt er, dass Europa einem Vulkan gleiche, erfüllt von giftigem und verdichtetem Hass jeglicher Art. Einem Vulkan, der jeden Moment auszubrechen droht. Er stellt schon ein Jahr später fest, wie Freunde, mit denen er noch bei seinen vorhergegangenen Besuchen unbedarft zusammentreffen konnte, zögerlich werden. Wie seine Bekanntschaften abgeklopft werden auf Gesinnung oder Herkunft.
Die Pestilenz des Vorjahres hatte sich ausgebreitet und verschlimmert, sodass ich innerhalb der Spanne von bloß einem Jahr kein einziger unter meinen alten Bekannten nicht merklich angesteckt hätte und befallen worden wäre. Die Anzeichen von Zwang und Angst waren überall noch deutlicher zu erkennen, sobald man den Kontakt mit jenen Leuten wieder aufnahm, die man gekannt hatte.
Die Novelle »Nun will ich Ihnen was sagen«, Oliver Lubrich führt das in seinem Nachwort präzise aus, ist die Frucht dieser Wahrnehmung von Angst und Zwang. Sie ist auch das literarische Zeugnis einer Entfremdung von jenem Deutschland, das Wolf zu kennen glaubte. Auf einer Zugfahrt, deren verschiedenen Etappen durch ein immer dunkler werdendes Land führen, wird der Erzähler Zeuge der Verhaftung eines Juden. Schaut er zunächst noch fast verächtlich und voller Ressentiment auf den nervösen, zappeligen Mann, der im selben Abteil reist, wandelt sich sein Blick schließlich in empathische Sorge und zu Abscheu gegenüber den Schergen des neuen Systems. Wolf hat dieser Verhaftung, so schreibt Lubrich, im Sommer 1936 eine prophetische Bedeutung verliehen. Er beschreibt sie als Deportation, die die Ermordung des Juden bedeuten wird. Gleich mehrfach fällt das Wort Tod. Tatsächlich findet eine Verwandlung mit dem Erzähler statt und mit dem Autor Thomas Wolfe. Die wahrhaft tödliche Konsequenz dessen, was er als Pestilenz beschreibt, erlebt er zwar nicht mehr, aber er ahnt sie voraus. 1938, mit gerade einmal 37 Jahren, stirbt dieser Hoffnungsträger der amerikanischen Literatur, den William Faulkner als das größte Talent seiner Generation bezeichnet hat. Der Holocaust aber ist in seiner Erzählung bereits angedeutet. Für Thomas Wolfe war Deutschland eine zweite Heimat. In seinen Romanen spielt es immer wieder eine Rolle. Nun lässt sich in »Eine Deutschlandreise« genau nachlesen, wie sich diese Liebe entwickelt hat und wie sie nach und nach entzaubert wurde.
Ulrich Rüdenauer zu Thomas Wolfes Textsammlung »Eine Deutschlandreise in 6 Etappen«, literarische Zeitbilder 1926 bis 1936, aus dem amerikanischen Englisch übertragen von Renate Hahn, Barbara von Tresco und Irma Werli, herausgegeben von Oliver Lubrich. Das Buch ist bei Manesse erschienen, hat 410 Seiten und kostet 25 €. So viel von uns und der Literatur. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Uli Blumenthal. Eines der Themen wird sich mit Suche und ersten Ergebnissen in puncto Impfstoff geben gegen das Coronavirus beschäftigen. Und hier verabschiedet sich jetzt von Ihnen Angela Gutzeit.